Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Das international renommierte Medium Der Stern hat über ihn geschrieben, Hans Reisetbauer gilt als einer der besten Schnapsbrenner der Welt. Und ich freue mich, Hans Reisetbauer heute als meinen Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über Hochprozentiges, Österreich und die Welt und über Privates. Herr Reisetbauer, herzlich willkommen.
Grüß dich.
Eines noch vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Bitte?
Gehen wir zum kommunikativen Du über?
Natürlich.
Das freut mich. Bist du ein waschechter Oberösterreicher?
Glaube ich definitiv.
Wo bist du denn geboren?
In Linz geboren, aufgewachsen in Axberg, ja.
Wie war denn deine Kindheit so? Wie bist du aufgewachsen?
Schon die ersten 10 Jahre am Hof und in der Volksschule in der Thomas und in Oftring, das waren 2 Sprengel. Und dann bin ich ins Internat nach Wels gekommen mit 10 und dann ins Internat nach St. Florian in die höhere Bundeslehranstalt. Gut, über das kann man diskutieren, über die Internatzeit.
Welche Ausbildung hast du noch genossen oder wo lagen auch deine Interessen?
Ich habe dann angefangen zum Studieren. Das ist mir alles ein bisschen zu langsam gegangen. Außerdem war das gerade so eine Zeit, da hat man das Vorgehen angefangen. Da wollte man Geld verdienen und ich war überall schon tätig. Ob in der Gastronomie damals mitgeholfen, Landwirtschaft und so weiter. Habe aber dann zum Studieren aufgehört und habe dann, das war vorher Betriebswirtschaft, und habe dann für die Paul-Hahn-Hotel für Maschinenbau gemacht. Bis kurz vor dieser zweiten Matura. Weil ich habe es eigentlich nur gemacht, dass ich für mich was lerne.
Wie ging es dann weiter? Wie schaute deine berufliche Karriere bisher aus?
Ja, 1989 habe ich dann zu Hause meine erste Obsthecke von meinem Vater. Das heißt, das Feld dazu bekommen. Das war ein bisschen eine Diskussion. War dann Manager für Rüben-Großvollernter für die ersten 2, die in Oberösterreich gekommen sind. Mit 53 Bauern unter sich am Anfang und zum Schluss waren es dann 100. Hab das dann 1995 aufgehört und hab 1994 am 16. September mit der ersten Brennerei begonnen.
Von der Rübe zur Brennerei, wie kam's?
Ja, die Rübe war, da hab's natürlich Geld verdient als junger Kerl. Ich hab das angefangen, da war ich 24 und aufgehört schon wieder mit 28. Und wie das damals mein Vater erzählt hat, hat er gesagt, du, wenn's 53 bauen und dann Hut bringen wirst, musst 52 erschlagen, weil so viele Meinungen sind. Was aber dann nicht war, hat super funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, es war eine spannende Geschichte und eine Riesenerfahrung für mich. Ja, und mir hat immer Bier interessiert, Wein interessiert. Bier, Oberösterreich, hast du damals nicht machen müssen, war eine Riesenfirma da. Und Wein ist in Oberösterreich nicht gegangen, was sich ja mittlerweile durch die Klimaveränderung verändert hat. Ja, und Schnaps hat mich immer interessiert. Hab dann an Karl Hubert Gasser kennengelernt, das war für mich einer der beste Schnapsbrenner, die es in Österreich gegeben hat, der Vorarlberger, leider schon verstorben. Und der hat mir in 1,5 Stunden erklärt, was Schnaps ist. Und, oder wie man das machen kann. Und das war am 12. Juni 1994, das war der Tag mit der EU-Abstimmung. Da war ja immer schon ein starker EU-Befürworter. Und habe den Tag beschlossen, ich fange zum Schnapsbrenner an. Und habe am nächsten Tag von der Firma Christian Karl meine erste Brennerei gekauft.
Dein Leitsatz ist Qualität schafft Freundschaft. Was soll denn das aussagen?
Wenn du dein ganzes Leben für Qualität stehst und immer für Qualität lebst, dann kriegst du dadurch ihre Freundschaften. Und ich habe mir das sogar schützen lassen, 2002 schon, weil ich auf den Standpunkt gestanden bin, ich glaube, dass du kannst nicht 2 Herren dienen. Da bin ich heute noch der Meinung. Entweder machst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, so wie es ich mir vorstelle oder wir uns vorstellen im Betrieb, inklusive mein Sohn ist ja auch schon voll dabei, seit 7 Jahren. Oder du machst einen Spagat zwischen billig oder einfach billig und einem extrem teuren Produkt. So, es ist immer schwierig, was ist dann wo drinnen, was ist ehrlich, was ist nicht ehrlich. Ich wollte diesen Weg überhaupt nie gehen. Ich glaube, wir sind seit 20 Jahren so kompromisslos in unserer Art und Weise, dass es keine Brennerei gibt, die das so macht.
Die Früchte für deine Edelbrände, die wachsen bei dir rund um den Hof?
Zum Teil. Ja. Wir haben rote Williams und grüne Williams. Wir haben Zwetschgen, wir haben Äpfel, wir haben ein paar Kirschen. Wir haben die Elsbeere selber 99 gesetzt, 21 erste Ernte, man muss sich den Zeitraum vorstellen, 22 Jahre nur Pflege, dass du überhaupt was kriegst. Dann haben wir natürlich ein paar sehr intensive Freunde, und das ist mein bester Freund, ist auch mein Marillenproduzent, der Bernhard Ott. Und dann haben wir Partner, mit denen wir langjährig zusammenarbeiten. Ich bin keiner, der einen Partner wechselt, solange die perfekte Ware kriegt. Der Preis ist nie das Thema, sondern immer nur die Qualität. Und versucht mir einer zu bescheißen, dann ist das für mich erledigt. Die lassen wir auch, wissen Sie, da bestellst was, und dann kommt der Wort daher, wo du sagst, du, das passt überhaupt nicht beim Einkauf. Und dann sagt er, ja, da machen wir einen halben Preis, das interessiert mich nicht. Das ist nicht die Einstellung, die ich habe.
Aber es sind nicht nur Äpfel, Zwetschgen und Birnen, sondern auch Karotten.
Ja,
die sind verbrennt zum Schnaps.
Die sind zum Beispiel vom Christian Stadler. Der Christian Stadler ist mit mir im Florian in die Schule gegangen, ist der Erfinder des Morgentaugemüses. War der erste Biobetrieb, ich glaube schon seit 1995, in St. Florian tätig. Und Karotte ist ein ganz wichtiger Schnaps.
Wie funktioniert denn jetzt so ein Brennvorgang? Kannst du uns das kurz erklären?
Ich erkläre das kurz bei der Williams, weil das ist trotzdem die Hauptfrucht, die wir machen. Wir ernten circa 14 Tage, die Birnen 3 Wochen. Die Birnen werden dann in den Kühlraum gestellt. Aus dem Grund, weil wir im Ende August bis zu 30 Grad haben, könnten wir es nicht vermeischen, weil es zu warm werden. Dann stellen wir es in den Kühlraum, 2 Tage, bringen wir es runter auf 14 Grad. Dann werden die gewaschen. Wir haben da eigene Waschmaschine mit der Firma Kreuzmeier. Die haben wir die so gebaut, dass das wie ein Whirlpool ist. Das heißt, die Birnen sind komplett sauber. Dann werden sie zerkleinert und kommen in den Gärtank rein. In einer guten Stunde machen wir so 12 bis 14 Tonnen, was wir verarbeiten können. Und dann wird der Gärtank, wir haben insgesamt, der größte Gärtank hat 11.000 Liter. Das heißt, da haben wir 7 Stück und 5 weitere kleine, dass wir insgesamt 10 Tage arbeiten können, dann brennen können. Und da drinnen wird es dann vergoren. Das ist nichts anderes wie Wein. Der einzige Unterschied ist, dass das die ganze Frucht ist und nicht nur die Flüssigkeit. Vom Wein wird es gepresst, dass du die Flüssigkeit hast. Wir vermeischen die ganze Frucht. Sobald die Maische fertig vergoren ist, brennen wir. Nicht einen Tag später oder 2 Tage später, sondern bei uns wird ständig kontrolliert, fertig vergoren, wird destilliert. Ja, nichts lang stehen lassen. Das Schlimmste ist Oxidation. Die Menschen wollen eine frische, lässige Frucht und nicht diskutieren, was ist das. Wenn Karotten draufsteht, wenn Himbeer draufsteht, wenn Williams draufsteht, muss das drinnen sein und klar und schnell erkenntlich.
Das klingt nach viel Hightech oder wird noch auch viel per Hand gemacht?
Es ist alles eine händische Tätigkeit mit extrem viel Hightech. Das heißt, wir haben keine Schaufel, dass wir jetzt, sage ich mal, Obst reinleeren, sondern einen Stapler mit Drehkränzen. Die Waschmaschine ist natürlich Hightech, das kannst du aber händisch gar nicht so waschen. Aber wir sind weltweit zumindest wie wir es vor 2 Jahren gebaut haben, war es weltweit die modernste Brennerei. Wir können auf 0,05 Grad genau destillieren. Und der Maischevorgang ist auf 0,1 Grad genau, so wie die Maische vergärt, so wie es unseren Vorstellungen entspricht.
Wie viel Liter Schnaps brennst du so im Jahr?
Ja, das möchte ich nicht so genau sagen. Ja, es ist schon so, dass man Schnaps eigentlich, die Fruchtbrände selber sind nicht das größte Thema von der Menge her. Wir verarbeiten, ich schätze mal, so 700 Tonnen Obst. Aber es ist unser wichtigstes Thema. Wir machen natürlich Gin. Wir waren die Ersten, die Österreich, Deutschland, Schweiz in der Dachregion mit Gin begonnen haben, auch Italien. Wir sind, heuer werden es 20 Jahre, am 13. März 2006 haben wir Blue Gin in Café Landgraf, für mich damals das schönste Lokal in ganz Linz, vorgestellt. Und ja, heuer werden es 20 Jahre, am 13. März. Und das ist natürlich ein Riesenfaktor, weil wir machen ja 4 verschiedene Gins mittlerweile. Haben da auch die Marke Windschin übernommen. Und Wodka natürlich auch. Und das sind halt die großen Geschichten von der Menge her. Da reden wir schon von Gin an die 100.000 Flaschen. Und vom Wodka auch in dieser Preisklasse oder Kategorie.
Wie groß können wir uns deine Brennerei und dein Lager vorstellen?
Ja, die Brennerei und das Lager hat 4.400 Quadratmeter. Der Maische- und Brennraum hat 32 Meter, das heißt so knapp 960 Quadratmeter. Da wird vermeischt und gegoren, dann haben wir ein Lager, dann haben wir einen Apfelraum, Dann haben wir wiederum ein Lager, dann haben wir zwei Holzfasslager. Wir haben über, ich glaube, an die 200.000 Liter liegen von Rum, von Whisky, von Apfelbrand im Eichenfass in Holzfässern. Die kleinsten 225, die Barrique-Fässer, und die größten Fässer bis zu 3.000 Liter. Und das Öderste, was wir jetzt gerade am Markt gebracht haben oder von letztes Jahr, ist ein Whisky, der 24 Jahre alt ist.
Wie viel kostet da eine Flasche?
Wir haben das Ganze der Firma Dahlmeier im Ganzen verkauft. Die wollten das haben und da kostet jetzt eine Flasche an 295 Euro.
Gibt es viele, die vielleicht auch schon in das Hochprozentige investieren und da ihr Geld anlegen?
Bei gewissen Sachen schon. Bei unseren Dresdner-Boxen bin ich mir ganz sicher, auch diese Axberger Elsbeere, wo es nur 99 Flaschen weltweit gibt, jedes Jahr. Das sind natürlich so Sachen, die dann schon gehypt werden. Ja. Mhm.
Du brauchst beim Brennen Wasser und Strom. Wie geht's dir da in letzter Zeit? Kämpfst du auch mit Energiekosten im Unternehmen?
Wir haben 4.000 Quadratmeter Photovoltaik. Ich habe das schon 2018 begonnen, mit damals 2.000 Quadratmeter. Es ist ärger, die Netzgebühr mehr Problem wie der Strom selber. Wasser ist ein Faktor, den wir einfach brauchen zum Kühlen und so weiter. Wir aber das Wasser so aufbereiten, dass wir die ganze Energie, weil es ja nachher Heißwasser wird, wieder rausziehen für unsere Heißwassergewinnung zum Waschen der Maschinen. Ja, und die ganze Fußbodenheizung wird mit diesem Abwasser praktisch betrieben. Dann kommt das Ganze in einen riesengroßen Teich, der vom Haus ist. Und mit dem machen wir jetzt die Bewässerung für die Obstanlagen.
Eine Kreislaufwirtschaft.
Ja, genau. Das ist eine Kreislaufwirtschaft. Wir sind eigentlich energieautark. Das heißt, wir produzieren im ganzen Jahr ein bisschen mehr Energie, wie was wir überhaupt verbrauchen.
Merkst du eigentlich einen Rückgang beim Alkoholkonsum? Sehr viele sagen ja doch, ich bleibe beim Alkoholfreien und auch die Jugend von heute ist da schon ein bisschen geteilter Meinung. Merkst du das auch bei dir im Betrieb?
Natürlich merkst du den Rückgang vom Alkoholkonsum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja keiner, der einen Alkohol produzieren will, wo jetzt einer eine Flasche trinkt. Es geht um ein Glas und wir produzieren Alkohol als Genussmittel. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sage einfach, es geht nicht um den Alkohol, den du trinkst, sondern um den Genuss, den du trinkst. Wenn du heute zwei Zähl Schnaps trinkst, dann ist das ja, die Hälfte von einem Glas Wein im Alkoholgehalt. Das heißt, diese ganze Geschichte mit drei Genere und so weiter ist ja eh alles nett und schön. Aber für was? Aber es sind immer so Bewegungen, die kommen und die gehen. Wir wollen nicht, dass wir Alkohol produzieren, dass er gesoffen wird, sondern die Idee ist, wir wollen einfach ein lässiges Genussmittel machen. Und es ist ein Traditionspunkt von Österreich. Es ist ein Brennen war immer schon. Und Fruchtbrennen hat Österreich die größte Tradition in der Welt. Und ja, es wird halt Alkohol so tot geredet. Komisch, Zigaretten sterben für mich, ich bin ein Raucher und so weiter. Sehr negativ, keine Frage. Alkohol ist hoch besteuert, es wird immer negativ geredet, trotzdem leben auch die Leute vor die Steuern. Und als Genussmittel, ganz ehrlich, wenn ich heute ein sechsgängiges Menü ist und da dazu vor allem keinen Wein mehr trinke, sondern nur mehr Wasser, das den Mund so ausspült, dass ich den letzten Gang eh schon nicht mehr geschmeckt habe. Und zum Schluss, ja, ich kann mit dem nicht umgehen. Ich bin kein Freund dieser Bewegung. Klar, ist ja auch mein Geschäft.
Zigaretten werden immer teurer. Wie hoch ist aktuell die Alkoholsteuer oder steigt die generell eigentlich immer weiter?
Na, jetzt ist 12 Euro. Gestiegen ist von 10 auf 12 Euro vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Ja, sie wird wieder steigen. Ich muss ehrlich sagen, ja, wenn sie steigt, ist so. Ich habe das wenigere Problem. Weil wenn eine Flasche Williams 40, 50 Euro kostet, dann ist die Alkoholsteuer da drinnen überschaubar. Wenn die zum 10% teurer wird, wird das Gesamtprodukt wahrscheinlich um 3% teurer. Ist auch, dass teurer wird, aber mich trifft es nicht so hart wie ein Billiganbieter, der einen Liter Alkohol um 12 Euro verkauft und davon sind 8 Euro Steuern. Das ist den trifft es natürlich mehr, aber das ist auch meiner Meinung nach eher der Alkohol für Säufer.
Und wo wir wieder beim Qualitätsanspruch sind.
Genau.
Du warst bereits mehrfach Brenner des Jahres und dein Betrieb wurde mehrfach ausgezeichnet. Wie gehst du damit um? Sind dir solche Auszeichnungen wichtig?
Na natürlich. Gerade als Chef ist dir das wichtig, weil wann kriegst du ein Lob? Wenn nichts passiert ist, dann ist in Oberösterreich heißt, nicht geschimpft, ist gelobt genug. Und wenn du dann solche Auszeichnungen kriegst, dass du halt ein Brenner des Jahres wirst, und wir waren das beim Gumio, beim A la Carte, bei allen Magazinen, insgesamt war ich das bei allen Magazinen zusammen, glaube ich, 20 Mal in die 30 Jahre. Und vor einem Jahr haben wir die internationale Auszeichnung vom Falster gekriegt für beste Brennerei international. Heuer kriegen wir die größte Auszeichnung im März, die es in Deutschland zu vergeben gibt. Natürlich freut dich das. Das freut dich ehrlich gesagt riesig, weil das zeigt dir für das, was du arbeitest. Wenn du einmal so eine Auszeichnung hast, ist es okay. Wenn du es aber öfter hast, dann ist es ja so, dass die Kontinuität da ist. Und das freut dich einfach. Und das freut auch in Wirklichkeit jeden Mitarbeiter von uns. Es ist, wenn es ich kriege, dann gehe ich als erstes zum Brennmeister und zu meinem Bruder und sage, so, wir haben es wieder. Und das ist natürlich, wenn heute einer sagt, das brauchst du nicht, ja, das ist gelogen. Das ist wie, wenn du beim Skifahren Erster bist und du stößt nicht auf Stockerl.
Du sprichst von wir. Wie viele Mitarbeiter hast du denn?
14. Wir haben 14 Mitarbeiter und muss ehrlich sagen, wir haben einfach super Mitarbeiter. Ja.
Es gab ja auch noch weitere internationale Ritterschläge wie den besten Blue Gin in London, ein eigener Drink in New York. Was kommt denn noch oder was kann denn noch kommen?
Ja.
Was hat der Hans Reisetbauer noch in petto?
Na, was kann noch kommen? Na, kommen wird hoffentlich noch viel. Wir arbeiten jeden Tag daran, dass wir irgendwas noch irgendwie verbessern, weil das Wichtigste ist, dass du nie glaubst, dass du der Beste bist. Und du musst immer wieder dran arbeiten und du musst einfach immer den Abstand zu deinen Mitbewerbern halten. Das habe ich immer gesagt. Ich habe noch nie einen Mitbewerber wo rausgeschmissen wegen meinem Preis, weil umgekehrt, da kann mich jeder rausschmeißen, weil wir teurer sind. Mir geht's nur um eins. Die Leute müssen wissen, was ist Qualität. Und wir sind überzeugt davon, dass wir einfach Qualität perfekt so machen können und jeden Tag daran arbeiten, dass es noch besser wird. Was noch kommen wird, ja, wir hoffen schon, dass wir, jetzt haben wir beim Weinspectator in New York dabei, ganz vorn, wir haben den Amerika, wir machen für einen amerikanischen, wie sollte man das sagen, für eine amerikanische Firma, einen Wodka, der heißt Truman, der wird auch in Augsburg produziert, Bio-Wodka, wie der Präsident Truman, Truman Show und so weiter, die haben sich das eingebildet. Und der ist heuer im Weinspectator unter den besten 100 Spiritosen der Welt, ausgezeichnet in Amerika. Und da haben wir 95 Punkte gekriegt und sind mit Abstand der beste Wodka drinnen. Und ehrlich, das sind Sachen, weil Wodka ist oft banal gesprochen worden und ist auch schwierig, das zu erklären, dass was eine Fruchtsüße hat. Erklär Menschen, dass ein Wodka Fruchtsüße hat. Wenn du aber das perfekt machst, dann kommt das aus dem Getreide raus. Ja, und das freut mich und das zeichnet auch meine Mitarbeiter aus.
Und die sind auf euch aufmerksam geworden oder hast du da schon Kontakte nach Amerika, sehr viele?
Wir machen sehr viel Umsatz da drüben. Ja, die sind auf uns aufmerksam geworden, weil wir in New York alle 3-Sterne-Häuser beliefern, alle Restaurants. Wir alleine, glaube ich, in New York über 140 Geschäfte und Restaurants haben, was wir beliefern. Wir sind drüben wirklich in der besten Gastronomie, von San Francisco bis New York. Da wird natürlich der Journalist aufmerksam, wenn er reingeht und er geht heute schon aus Fondgerichten oder auch zu den besten Österreichern wie Markus Glocker, der drüben ein Lokal hat, oder zum Guttenbrunner. Und da steht halt der Batterie Reisetbauer drinnen. Dann wird gefragt, was das ist. Dann wird das gekostet und vor einmal, ja, bist dabei.
Welche Länder belieferst du noch? Also wo gibt's noch so?
Ja, in Europa relativ viel. Ab morgen haben wir wieder einen neuen Händler jetzt in Belgien dazu. Das wechselt ja aber wieder, das hat Corona da schon ein paar Sachen gemacht, die für uns nicht gut waren. Aber England ganz ein wichtiger Markt. Dänemark ganz ein wichtiger Markt. Deutschland natürlich, die sind uns auch am nächsten. Ja, England habe ich schon gesagt, Amerika, Italien, Spanien, Malta, Zypern, Österreich, Tschechien, Slowakei, Indien, China, Japan. Hm.
Du bist viel unterwegs, du bist immer eifrig. Ich glaube, du legst deine Hände nicht so leicht in den Schoß, aber gibt es noch irgendwas Hobbys, die du zum Ausgleich machst?
Ja, ich habe mit meiner Lebensgefährtin wieder zum Golfspielen angefangen. Ich habe 1990 angefangen, 2000 aufgehört und jetzt wieder angefangen worden. Ja. Das ist ja ihr Ausgleich. Ich komme zwar nicht sehr viel dazu, aber am Wochenende finde ich es wirklich klasse. Und ein Hobby, das mir in die Wiege gelegt wurde von meinem Vater, der ewig Landesjägermeister war, ist natürlich das Jagen gehen. Ich habe sehr wenig Zeit dafür und das Revier bei uns draußen hat er schon mein Sohn, aber das mache ich schon sehr gern.
Ist es das zur Ruhe kommen, die Stille?
Der Wald ist wahrscheinlich das Einzige, wo nicht einmal ich auf ein Handy schaue. Und natürlich im Flieger.
Du bist mit dem goldenen Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich ausgezeichnet worden. Arbeitet man auf sowas hin?
Nein, ich muss ehrlich sagen, nein. Und mir rennt es jetzt kalt runter, weil nur wenn ich dran denke an die Laudatio von Thomas Stelzer, der gesagt hat, er ist ein Mensch mit Ecken und Kanten, der sich gern mit Leid anlegt. Ich muss, für mich war diese Auszeichnung persönlich nämlich, das ist nicht, dass du es gewinnst. Das ist eine Auszeichnung, die für was steht, dass du zu dem Land stehst. Und ich stehe immer hinter Oberösterreich und für Oberösterreich. Bei mir steht nicht Austria drum, sondern Upper Austria überall. Weil das einfach für mich das schönste Land ist, das wir in Österreich haben und wahrscheinlich überhaupt das schönste Land. Und dass du dann die Auszeichnung kriegst, als auch des Öfteren Querulant genannt, ist schon, das war so eine private Geschichte für mich. Es war ganz eine wichtige private Geschichte für mich, die mich riesig gefreut hat. Und die heuer das erste Mal ansteck, wenn ich Opernball gehe, bin ich eingeladen und wir dürfen dort auch Blutschein liefern zum Opernball. Und da kommt das erste Mal diese Nadel rauf, weil es der erste Anlass ist.
Also bist du ein Tänzer und wirst das Tanzbein schwingen?
Ich war ein Tänzer und tue es jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Ob ich aktuell etwas Neues lerne? Boah, das ist jetzt eine Frage. Ob ich aktuell was Neues lerne? Ich versuche immer wieder irgendwas zu lernen, aber was jetzt genau, was ich was Neues lerne? Ich hätte mich in Sprachen einmal versucht. Das ist für mich ein ganz schwieriges Thema. Ich versuche meinen Geist, wenn es irgendwie nur geht, in jedem Flieger oder ganz egal, wo ich sitze, mit Sudoku und da spüre ich den schwierigsten Level aufrechtzuerhalten. Aber ich bin einfach so ein interessierter Mensch. Ich sitze wirklich am Abend nach der Arbeit stundenlang vor dem Computer. Ich bin keiner, der Bücher liest, aber ich lese irrsinnig viel im Netz. Und natürlich da alles, was Technik betrifft, alles, was Lebensmittelproduktion betrifft, ich liebe das, weil wir reden von Lebensmitteln und nicht von Nahrungsmitteln.
Hast du Vorbilder?
Ich habe ein Vorbild einmal in der Marke gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch habe. Aber für mich war sowas, wie der Dietrich Mateschitz begonnen hat bei Red Bull, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nach wie vor und das ist auch, was die Firma heute alles macht. Aber so ein Vorbild in der Konsequenz war vielleicht mein Vater als Landesjägermeister. Das war er schon. Ich sage jetzt einmal ein Vorbild in der Konsequenz, jetzt nicht in dem, was er, aber in der Geschichte sicher. Aber sonst habe ich mir viele Sachen angeschaut, ich rede mit vielen Menschen, ich liebe mit Menschen zu reden. Und wer vielleicht sicher Vorbild war in der Orgenaussage der Niki Lauder. Das hat man schon gedacht. Wenn der so richtig reingehaut hat, das ist auch wichtig, dass man nicht immer charming ist.
Woran glaubst du?
An den Menschen.
Hast du ein Lebensmotto?
Das eine ist Qualität schafft Freundschaft. Das zweite ist, einen zumindest kleinen Fußabdruck zu hinterlassen, wo die Menschen über dich nachher positiv reden, dass man sagt, er hat was Lässiges gemacht. Und ein Motto ist ein ganz wichtiges Motto, es muss mir einfach gut gehen. Auch in meiner Arbeit, ich arbeite irrsinnig viel und es muss mir privat und beruflich so gut gehen, dass ich einfach, es geht mir nie um Geld. Wir müssen alle Geld verdienen, aber es geht mir einfach um, dass die Leute Freude haben mit denen, was von mir kriegen.
Mit welchem Promi oder mit welcher Persönlichkeit, ob bereits verstorben oder noch am Leben, würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen?
Mit wem ich es hin und wieder mache, den ich immer geschätzt habe, weil er wahrscheinlich der beste Koch ist in Europa, ist er Eckhard Witzigmann, den ich leider momentan ein bisschen zu wenig sehe. Mit dem Niki Lauder würde ich jederzeit noch gerne einen Kaffee trinken gehen. Ich glaube, es gibt genug Menschen auf dieser Welt, wo, da müsste man jetzt nachdenken, wenn ich alle kennengelernt habe, ob ein Patrick Dempsey oder lauter so Typen, wir haben wirklich so lustige und klasse und tolle Menschen schon kennengelernt bis heute. Und am liebsten momentan würde ich einen Kaffee trinken gehen mit meiner Lebensgefährtin.
Weil ihr euch zu selten seht, weil du zu viel unterwegs bist.
Ja, sie ist in München und ich bin in Oberösterreich und trotzdem, wir haben einfach so eine tolle Gesprächskultur, dass man, vielleicht wird man dann ein Glas Wein dazu trinken. Das ist, aber die gehört sicher ganz vorne dazu.
Social Media, wie schaut's damit aus? Fluch oder Segen für dich?
Ah, totaler Segen. Ich bin ja Instagram. Ich mache meine Geschichten schon seit Jahren unter dem gleichen Motto. Beginnend mit liebe Freunde. Ich glaube einfach, man kann da in kurzer Zeit, oder ich versuche in kurzer Zeit, unsere Produktion zu erklären. Ich versuche in kurzer Zeit, alles ein bisschen rauszudrücken, dass man den Menschen informiert. Wir haben jetzt bei der einen Seite 16.000 Follower und bei der anderen 10 und 15 oder 12. Ich glaube, dass es nicht uninteressant ist. Man kann sich natürlich verbessern und es ist ja sehr viel tagesabhängig, wie es dich gerade selber fühlst. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ohne Social Media in unserem Bereich das nicht so klasse wäre. Aber es ist natürlich auch ein Fluch dahinter, weil mit diesen ganzen Fake News, das ist eine Katastrophe. Und da gehört meiner Meinung nach schon ein Riegel vorgeschoben.
Betreust du die Kanäle auch selber? Das heißt, du bist immer dann unterwegs, was kann ich jetzt posten? Das ist schon ein Druck auch, oder?
Ich glaube, alles, was auf der Reisebauer-Seite ist, ist jedes Video, sagen wir 90% der Videos auf der Reisebauer-Seite bin immer ich. Und das ist der Druck, noch kommt natürlich vom Büro, weil bei uns ist die Olivia zuständig für das und die sagt dann, du Chef, wir brauchen jetzt wieder unbedingt ein Video, gut? Und dann hast du kurz einen Druck und gestern wollte ich eins machen, weil wir ein neues Produkt, ein Produkt jetzt endlich wieder haben und so Sojasauce. Und es ist einfach nicht gegangen. Aber heute fühle ich mich gut und heute werde ich es machen. Und wir fangen gerade an zu pressen und das passt.
Zum Abschluss, Hans, wo siehst du deine Brennerei in den nächsten Jahren? Was ist deine Vision noch für die Zukunft?
Wo sehe ich meine Brennerei in den nächsten Jahren? Ich sehe das Ganze ein bisschen mehr von Kunden her. Ich möchte, was wir in Amerika zum Beispiel geschafft haben, ist, was ich nach 10 Jahren kapiert habe, da drüben, Digestive ist kein Thema. Du hast das natürlich bei den österreichischen Gastronomen drinnen, aber Amerikaner hat vorher keinen Digestive drinnen und wird wegen mir auch keinen trinken. Das heißt, man muss ja mal diese Länder genau anschauen, wo du hingehst. Was wir aber drüben geschafft haben, ist, dass in der Cocktailkultur ein Williams, ein Karotten, ein Ingwer, ein Himbeer verwendet wird für den perfekten Cocktail. Und der Amerikaner trinkt vorm Essen einen Cocktail. So, die Visionen sind, oder das, was ich da sehe, ist, in anderen Ländern zu lernen, wie man unser Produkt einsetzen kann, ohne dass man die Kultur ändert. Weil wenn wir glauben, wir müssen jetzt eine Kultur ändern, wir haben die österreichische Kultur und das haben wir in Bayern genauso und ich sage mal in Deutschland, Schweiz und Norditalien mit dem Digestive. Wir können das nicht in die Köpfe der anderen Menschen bringen. Jetzt müssen wir überlegen und uns anschauen, was machen die und wie können wir dort unser Produkt einsetzen. Umdrehen dürfen wir niemand. Bringt nichts.
Und wo geht die österreichische Kultur hin?
Das wird schwierig. Ich sage einmal so, ganz ehrlich, man kann über den Sepp Schellhorn sagen, was man will, also Freund von mir über lange Zeit. Aber mit einem hat er schon recht, wir sind Vernaderer. Österreich redet alle schlecht. Wir wohnen in einem Land, das unfassbar ist. Die Leute, die rauskommen und die unterwegs sind und die Zustände in anderen Ländern sehen, die kommen dann wieder zurück und da freut sich jeder, dass er wieder in Österreich ist. Der von Österreich nie rauskommt, kann leicht schimpfen. Aber ich würde mit keinem Land auf der Welt tauschen. Und mit keinem Bundesland auf der Welt auch nicht tauschen. Und dieses Vernadern, das muss irgendwann, die Kultur muss sich aufhören.
Hans Reisetbauer, danke für das Interview und alles Gute.
Danke sehr.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.